Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoscopy. Das Thema, das ich mir heute ausgesucht habe, ist ja etwas umfassend. Es ist Endoskopie als globales Unternehmen. Und als Gesprächspartner habe ich mir hierzu Harald Dremel ausgesucht. Hallo Harald, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Wir kennen uns schon relativ lange, ich glaube seit 2 Jahrzehnten oder sowas, sind quasi gemeinsam groß geworden. Du hast Karriere gemacht, ich nicht.
Wir sind beide grau geworden.
Wir sind beide grau geworden, sagen wir es so. Und Harald Dremel ist, wir versuchen es firmenneutral zu halten, haben wir gesagt, Geschäftsführer der Region Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, eines globalen Unternehmens, im weitesten Sinne in der Endoskopie, aber auch Kameraoptiken und so weiter. Und bevor wir so ein paar Fragen haben, würde ich dich bitten, lieber Harald, dass du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellst, so ein bisschen über deinen Werdegang berichtest.
So, erstmal, Alexander, vielen Dank, dass ich überhaupt die Chance habe. Und ich finde es sehr spannendes Gebiet und spannende Fragen, glaube ich. Erstmal kurz zu mir. Ich bin gebürtiger Oberfranke, das heißt, ich bin Ende des letzten Jahrtausends von Oberfranken nach Hamburg gekommen.
Ein Bierfranke sozusagen.
Ein Bierfranke, genau. Mit einer sehr hohen Dichte tatsächlich an Mikrobrauereien. Habe mich damals entschieden, nach Hamburg zu kommen, weil es da die Chance gibt, an einem global agierenden Unternehmen in die Medizintechnik einzusteigen. Ausbildungstechnisch bin ich Elektroingenieur, habe mich aber immer mit der Medizin und hatte die Entscheidung zwischen Medizin und dem Technikstudium. Habe mich dann für die Technik entschieden, habe aber den Weg immer gefunden, wieder zurück zur Medizin und zur medizinischen Anwendung. Dann über eine kurze Entwicklungsarbeit im tatsächlichen oberfränkischen Raum, dann eine kurze Zeit, in der wir eine eigene Firma hatten und dann der Weg letztendlich nach Hamburg. Zum Marktführer, zu einem damals europäisch agierenden Unternehmen im Headquarter. Und da habe ich angefangen als Produktmanager für den Bereich Gastrointestinal, was mich eigentlich auch die letzten 26 Jahre auch begleitet hat.
Würdest du jetzt deine momentane Tätigkeit eher jetzt als, ich sage jetzt mal als Mediziner, würdest du dich eher als Betriebswirt sehen? Würdest du dich eher als Entwickler sehen? Wie würdest du deine momentane Tätigkeit beschreiben?
Es ist tatsächlich ein bisschen so, dass man über das Netzwerk, das man die Jahrzehnte aufgebaut hat, jetzt an einem Punkt sind, wo wir versuchen, den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, jetzt zu gucken, bis hin ins Fernglas, wohin entwickelt sich, was kommt, was sind Trends, wo muss ich und wie muss ich die Firma aufstellen, was müssen wir ändern letztendlich auch, wo muss ich auch so ein Traditionsunternehmen vielleicht tatsächlich auch ein bisschen in die Veränderung und in diesen Change letztendlich einlassen. Und das ist die größte Aufgabe. Das heißt, es ist tatsächlich mit den Ärzten zusammen und auch mit den Trends, die wir auch im Gesundheitswesen sehen, wohin entwickelt sich die Firma und wie können wir die Weichen so stellen, dass wir dabei sind und dass es genauso erfolgreich weitergeht wie die letzten 100 Jahre.
Genau, über die Trends werden wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Was mich nur jetzt so primär auch nochmal interessieren würde, wenn man jetzt die Endoskopie-Szene sich ansieht, eigentlich kommen alle großen Hersteller aus Japan. Interessanterweise in dem Podcast mit Horst Neuhaus, den ich neulich geführt habe, der hat mir was erzählt, das wusste ich gar nicht, dass das erste digitale Endoskop ein amerikanisches war. War mir absolut neu. Ich dachte, alles kommt aus Japan, was Endoskopie betrifft. Was gibt es da für eine Erklärung? Sind die Japaner da einfach in dieser Optikszene so verwurzelt oder haben die irgendwie einfach den richtigen Drive aufgenommen, ähnlich wie die Deutschen mit den Autos? Haben die Japaner sich auf Kamerasysteme und Endoskope fokussiert? Was denkst du?
Ich glaube, es gibt mehrere Aspekte, aber einer tatsächlich ist, es ist ein Gesundheitsthema, das heißt, wo ist es hergekommen? Es kam letztendlich über die hohe Inzidenzrate des Magenkarzinoms. Das war für die Japaner damals ein Weg, wo sie sagten, da gucken wir rein, wir wollen es verstehen. Dann glaube ich, ist es ein kulturelles Thema, denn das Verstehen wollen heißt für Japaner, sie wollen es ganz genau verstehen. Sie haben sich da eben auch zusammengeschlossen und haben sehr früh sehr intensiv reingeguckt. Der Weg von der Gastrokamera, das war ja letztendlich auch der erste Weg, überhaupt mal Bilder zu machen, blind die Bilder zu machen, die anschließend zu analysieren. Dann gab es aber auch schon mal Teams, die sich gemeinsam diese Bilder sehr genau angeguckt haben. Also jetzt nicht nur einen alleine, sondern mehr. Dann als der Weg hinging zum Fieberendoskop. Ich glaube, einer der wesentlichen Gründe, warum das so schwer nachzumachen war, ist, die Lichtbündel, das ist das eine. Aber da, wo das Bild durchgegangen ist und diese kleinen Glasfasern in der gleichen Matrix anzuordnen am Anfang, am proximalen wie am distalen Ende, das war die große Schwierigkeit, damit das Bild auch das Bild ist. Das haben die Japaner wirklich beherrscht. Das konnten sie gut. Und jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, der ist geografisch letztendlich die Insel, die Sprachbarriere, das waren immer japanische Zeichen. Alles, was notiert ist, alles, was aufgeschrieben wurde, war am Anfang immer japanisch. Damit war es schon mal für alle sehr, sehr schwer zu verstehen, was gemacht ist. Und nachdem diese, es gab auch einen Club damals, den sie gegründet haben aus der Industrie und den Ärzten zusammen, die sich genau um diese Weiterentwicklung der Gastrokammer gekümmert haben, das war etwas, was die anderen schwer nachmachen konnten. Und dann ist es am Ende die installierte Basis. Sobald du eine groß installierte Basis hast, ist es schwer für jeden anderen reinzukommen.
Macht Sinn, versteht man. Wie ist es denn, wenn man jetzt so 2 Jahrzehnte bei dir oder wie lange?
26 Jahre.
26 Jahre für ein japanisches Unternehmen tätig zu sein. Du sprichst Japanisch, du isst Japanisch, du lebst Japanisch oder habt ihr euch sozusagen immer schon auch als Europäer, Deutsche da irgendwie in diesem Großkonzern ja Eigenständigkeiten bewahren können?
Es ist tatsächlich so, dass es, ich glaube, es ist für keinen Nicht-Japaner möglich, in den Inner Circle zu kommen. Das wird immer so einen inneren japanischen Zirkel sein, geben, der wird auch so existieren. Und das sind Sprachbarrieren. Ich kann, wenn überhaupt, nur Floskeln. Ich habe es nie verstanden. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte heimlich noch Japanisch lernen, damit ich auch mal weiß, wenn dann Japanisch gesprochen wird, was gerade diskutiert wird. Man lernt aber natürlich schon ein bisschen damit umzugehen. Man versteht auch, dass man viel zwischen den Zeilen lesen muss, weil die Japaner einfach anders auch kommunizieren. Wesentlich indirekter, wesentlich konfrontativer. Sondern da ist eben der Harmoniegedanke wesentlich mehr im Vordergrund. Und man muss schon verstehen, wenn ein Nein, das es so eigentlich gar nicht gibt, wenn ein Nein kommt, dass es jetzt das Nein war. Das hat eine Zeit lang gebraucht. Aber vielleicht eine kleine Anekdote. Mein allererster Trip nach Japan, da am Flughafen, gab es dann die Linie für die Einheimischen, die nach Hause gekommen sind. Und da, wo die Ausländer sich aufreihen sollten, da hingen tatsächlich noch die Schilder, da stand Aliens drauf. Und das ist etwas, was ich glaube, das hat dann später, war es dann auch Foreigner, dann war das auch richtig. Aber das ist schon ein bisschen so, die Japaner haben sich natürlich in ihrer Insel, egal in welche Richtung sie laufen, es kommt immer Wasser. Da war das eben so, das hat ein bisschen gebraucht. Und das ist, glaube ich, heute immer noch so, dass es einfach schwer ist, reinzukommen.
Ja.
Man kann super gut mit ihnen zusammenarbeiten, aber man muss auch wissen, wo die Grenzen sind.
Gut, aber nichtsdestotrotz hat es ja geklappt, nicht nur jetzt für die Firma, wo du tätig bist, sondern für die anderen Mitbewerber auch, diesen globalen Markt irgendwie zu erobern. Und was mich natürlich jetzt auch interessieren würde, du hast ja gesagt, die Gastrokamera, es sind Kamerahersteller letztendlich, es begann mit dieser Bündelung der Glasfasern. Jetzt sind wir ja einen Schritt weiter, jetzt sind wir ja bei der digitalen Technik, eigentlich auch schon seit Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, es gibt ja schon so Unterschiede jetzt, was die Indikationen betrifft. Es ist ja weg von der rein diagnostischen Endoskopie, die es ja am Anfang war, Stichwort nochmal Gastrokamera, ist ja jetzt ein therapeutischer Bereich aufgehoben, der ja wahrscheinlich sogar in der Zukunft, also soweit ich es verstehe, von vielen anderen auch, die mir das so kommunizieren, eher dominanter werden könnte.
Genau.
Man darf natürlich die Diagnostik nicht vergessen, das hat uns auch Horst Neuhaus neulich gesagt, aber die Therapie ist dominanter. Von deiner Sicht der Dinge, wo würdest du das Verhältnis sehen, momentan bei euch in der Firma von der Rolle therapeutische Endoskopie versus diagnostische Endoskopie, soweit man es irgendwie trennen kann? Und vielleicht, du machst ja auch Pulmonologie, also ihr seid ja auch in der Bronchoskopie aktiv. Wie ist denn da das Verhältnis GI zu anderen Indikationen, Pulmonologie, Urologie oder so?
Also wenn man sich anguckt, auch da, wo es dann am Anfang hinging, dass man wirklich Diagnose hatte, wir merken schon, dass diagnostische ERCPs gibt es heute eigentlich kaum mehr. Das ist alles die Intervention. Da ist eben, wenn man schon mal vor Ort ist, dann macht es ja auch Sinn, möglichst minimal invasiv dann auch was zu verändern, dem Patienten zu helfen. Wenn man sieht bei kleinen Kindern auch da, dass man sieht, dass man machen. Also die Intervention ist für uns eigentlich die Zukunft. Wir glauben schon, dass es dahin geht und dass man jetzt eigentlich gucken muss, wie kann man möglichst effizient mit möglichst wenig Stops zwischen zum Austausch von Instrumenten. Wie kann man das hinbekommen, dass es effizient geht, dass es schnell geht? Weil am Ende des Tages habt ihr ja auch tagtäglich damit zu kämpfen, dass immer mehr Patienten mit dem gleichen oder vielleicht sogar weniger Personal zu behandeln haben.
Ja.
Das muss funktionieren.
Ja.
Und da ist es schon so, dass dieses Uptime auf der einen Seite, das heißt, die Technik als solches, wie auch die Instrumente müssen da sein, müssen funktionieren, das muss möglichst einfach sein. Das heißt, das ist ein ganz großer Augenmerk, dass man sagt, wie kann Kombination aus Scope und Endotherapieinstrumenten, wie kann das zusammenspielen, möglichst einfach? Weil wir sehen, dass weg von den chirurgischen Eingriffen möglichst hin zu einer endoskopischen Intervention wir auch dem System Geld sparen. Das ist für den Patienten besser. Es gibt für viele Aspekte, gibt es einfach Vorteile. Das ist sicherlich der Weg. Wenn jetzt auf die Frage hin Gastroenterologie versus die Kollegen in den Atemwegen, es ist tatsächlich so, dass es früher mal so war, ich habe manchmal despektierlich gesagt, das waren immer die Krümel, die vom Tisch fielen im Budget, die waren dann für die Pneumologen. Also da war dann immer so. Gibt natürlich auch viele, da haben dann die Gastroenterologen mal eine Bronchoskopie mitgemacht, weil es keinen dedizierten Pneumologen gab. Trotzdem haben wir gemerkt, ich glaube, eine entscheidende Einführung oder eine Technologie in dem Bereich war endobronchialer Ultraschall, wo wir gesagt haben, da hat sich was verändert. Die Mediastinoskopie zurückgedrängt, jetzt hin zu etwas, was da. Und da war, das war ein großer Durchbruch, wo man mehr Wert der, auch der Pulmonologie gegeben hat. Aber es ist schon so, dass es eine gewisse Hierarchie gibt und im Krankenhaus die Pulmonologen, glaube ich, immer darum kämpfen, dass sie noch mehr gehört und auch mehr gesehen werden.
Also, ich fasse mal kurz zusammen. Fazit Nummer eins, es geht mehr Richtung therapeutische Endoskopie. Und die Gastroenterologie wird weiterhin noch das dominante Standbein der Firma sein. Jetzt reden wir doch mal so ein bisschen auch über, du hast ja schon gesagt, es geht mehr Richtung Therapie, es geht mehr Richtung, es werden mehr Untersuchungen auf uns zukommen, wir werden versuchen, immer weiter minimal invasiv zu sein. Das Patientenklientel nimmt zu, trotzdem ist immer noch ein Großteil auch Vorsorgekoloskopie. Mhm. Wenn du jetzt mal so einschätzt, was eure Verkaufszahlen betrifft, jetzt nur mal so Pi mal Daumen. Wo wird das meiste Geschäft gemacht? Mit welchen Endoskopen?
Wenn man es global anguckt, dann ist tatsächlich Amerika ganz weit voran. Mhm. Dann kommt, wenn es um die Technologie geht, ist Japan ganz vorne. Das ist eben noch, das ist letztlich auch das Mutterland der Endoskopie. Mhm. Und dann kommt für den europäischen Raum ist tatsächlich die Dachregion oder hauptsächlich Deutschland ein ganz, ganz wichtiger, großer Bereich, in dem viel endoskopiert wird. Und allein auch der niedergelassene Bereich in Deutschland, der ist so groß, dass man sagen kann, das ist so groß wie in anderen Ländern der Gesamtmarkt der Endoskopie. Ah, also es ist ein unwahrscheinlich wichtiger Markt. Und wenn man jetzt gerade sieht, wo dann auch in Europa oder vor allem in Deutschland die Diskussion Hybrid-DRGs, der Weg hin zur Ambulantisierung, da wird das nochmal ausgebaut werden. Das heißt, das wird sich nochmal verändern und da werden Tageskliniken oder wie auch immer, die werden nochmal zunehmen an Bedeutung.
Das glaube ich auch, aber trotzdem nochmal, wenn du sagst, Deutschland ist der große Markt, hängt es dann nicht vor allem mit der Screening-Koloskopie zusammen, die ja in Deutschland etabliert ist oder USA ja auch? Ja. Das ist dann doch ein Großteil wahrscheinlich die Screening-Koloskopie, Vorsorge-Koloskopie der entscheidende Faktor?
Könnte mit Sicherheit viel, viel mehr sein, wenn man sieht, wie viel denn von denen, die wirklich auch berechtigt sind oder berechtigt wären, zur Koloskopie zu gehen, auch das sind da relativ wenige in Deutschland. Das Paradebeispiel war mal New York, die dann 60% derer, die hätten gehen können, auch plötzlich relativ schnell dabei hatten, zur Screening-Koloskopie zu gehen. Da sind wir mit den unter 10% in Deutschland noch ziemlich weit weg davon. Ne?
Also du siehst noch Luft nach oben?
Das auf jeden Fall.
Andererseits, wenn wir so in die Zukunft blicken und sagen wir mal, es gibt in 5 Jahren oder 10 Jahren keine Screening-Koloskopie mehr, weil es halt doch einfach bessere Tests gibt, nicht invasive Tests. Wie sieht es denn dann aus? Seid ihr darauf vorbereitet?
Ich denke, das sind genau die großen Trends und das ist ja auch einer der Gebiete aus globaler Brille, wo ich auf die Marktentwicklung schauen soll und wo ich letztendlich auch mit dem Netzwerk versuche rauszufiltern, was gerade kommt. Es gibt tatsächlich Trends in die Richtung dieser Weg weg, dass vielleicht auch andere Möglichkeiten die Vorsorgekoloskopie ergänzen werden, weil man kann hier darüber streiten, ob eine Koloskopie eine Screening-Methode ist, die man wählen sollte. Dann denke ich, wird es kommen. Ich glaube, wir sind vorbereitet und der Fokus auf die Intervention, der wird uns natürlich dabei helfen, weil Leute werden älter, damit werden auch die Patienten, die werden uns nicht ausgehen, das nicht.
Das glaube ich auch. Ja. Das Problem ist wahrscheinlich eher das Personal, das dann auch diese Patienten endoskopiert oder auch betreuen wird. Ich hätte noch so 2 Fragen an dich, bevor wir dann auch schon wieder, ja, es doch leider schon auch wieder am Ende angekommen sind. Es sind ja auch keine einfachen Zeiten momentan. Also wir haben eine Energiekrise, wir haben auch einen globalen Konfliktszenarien. Und unser Thema ist ja die Endoskopie als globales Unternehmen. Und mich würde schon noch interessieren, wie jetzt so ein großes Unternehmen, für das du tätig bist, wie kommt ihr mit diesen Problemen zurecht? Sind die da? Sind die existent? Was jetzt Herstellung betrifft, was Vertrieb betrifft, auch diese vielleicht Unsicherheiten jetzt, was gewisse Märkte betrifft. Also ich kann mir ja auch gut vorstellen, dass ihr jetzt gerade auch in Russland sehr aktiv seid. Ich weiß, euer eigentliches Russland Hauptquartier war in Kiew, soweit ich noch informiert bin.
Wir haben in Moskau tatsächlich eine Niederlassung, aber wir haben in Kiew eine Einheit, die sich letztendlich auch um die restlichen Standarten, alles, was CIS größerenteils war, kümmert. Genau, das ist außerhalb.
Also wie geht ihr momentan damit um?
Es ist tatsächlich so, dass uns das sehr, sehr umtreibt, dass wir immer auch gucken, was passiert. Wir haben versucht, auch dem Teams relativ frühzeitig zu helfen, soweit es geht, auch mit Ausweichmöglichkeiten. Das beschäftigt uns tagtäglich. Man merkt auch, dass es da immer noch auch das Team versucht, im Krankenhaus zu helfen, wo es eben geht, wo es auch die Möglichkeiten gibt. Wir versuchen da schon zu helfen, aber es gibt einen Einbruch. Ja. Und das, was uns aber viel mehr beschäftigt oder noch mehr letztendlich auch beschäftigen muss zukünftig, ist, was denn daraus passiert oder was für Auswirkungen das hat auf die Verfügbarkeit von Produkten, Zulieferern, Chips, die nicht. Also bei der Herstellung, Produktion ist tatsächlich so, dass wir in manchen Bereichen schon damit sehr viel Zeit investieren, um das auszugleichen, zu kompensieren oder einfach auch merken, dass es manche Produkte, die brauchen wesentlich länger, bis sie den Markt haben, weil wir sie nicht produzieren können.
Naja, das merkt man ja schon letztendlich, wenn man in den Computerladen sieht, dass der Laptop, der früher eigentlich immer im Regal stand, nicht mehr da ist. Und warum soll es euch dann anders gehen? Nichtsdestotrotz, wir wollen den Ausblick jetzt nicht zu pessimistisch gestalten. Ich denke, was wir hier oder was ich persönlich jetzt mitgenommen habe, Ihr geht mal davon aus, dass ihr noch weiter wachsen wird, einfach weil die Endoskopie sich als minimal invasives Verfahren für eine älter werdende Gesellschaft anbietet. Ja, was soll es da Besseres geben? Den chirurgischen Bereich habt ihr so ein bisschen verlassen oder seid ihr da noch aktiv?
Nee, das ist auch, dass der ist da, der wird auch stark wachsen und dann gibt es eben verschiedene Bereiche, ob es im urologischen Bereich ist oder im minimal invasiven Bereich. Da wird sicherlich auch ein großes Thema sein, alles was mit Robotik zu tun hat. Das heißt, wie kann man das machen? Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das
können wir dann anders mal machen. Aber ich fand es trotzdem mal sehr interessant. Lieber Harald, wir sind am Ende angekommen. Ich fand, das war ein sehr angenehmes und sehr vor allem interessantes Gespräch, auch mal so ja den Blick zu hören. Wir haben es auch geschafft, die Firma nicht zu nennen, für die du tätig bist. Also auch dafür, das ist eine reife Leistung.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für das angenehme Gespräch. Wir werden sicherlich noch weiter in Kontakt bleiben. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns weiter treu, machen Sie weiter Werbung für den Podcast. Wir sehen steigende Zuhörerzahlen, das freut mich sehr und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir ähnlich wie die Firma, die mit O anfängt, das darf ich jetzt sagen, wächst, so wird auch der Endo-Podcast weiter wachsen. Scheuen Sie bitte nicht, uns Kommentare zu hinterlassen auf www.endoskopie-campus.de und schalten Sie uns wieder ein oder hören Sie uns wieder zu in 2 Wochen mit dem nächsten Podcast.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopie-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.